Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung um ESG und Sustainable Finance. Ja, je mehr rechtliche Vorgaben es zu ESG gibt, umso größer wird auch das Risiko, dass man gegen irgendwas verstößt und vielleicht sogar verklagt wird. Was Unternehmen tun können, um diese Risiken zu senken und welche Klagen sich als erfolgreich bereits herausgestellt haben, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Podcaststudio ist Thomas Nebel. Er ist Partner und Co-Head Litigation und Dispute Resolution Germany bei der Kanzlei Dentons. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, freut mich sehr.
Herr Nebel, die Litigation und die Dispute Resolution, das umfasst ja an sich erstmal eine Vielzahl an Streitigkeiten zu ganz unterschiedlichen Themengebieten. Sie sind auch schon ein paar Jahre im Beruf. Das Thema Klimaklagen dagegen, da hat man den Eindruck, das ist ja was, das kommt jetzt erst so ein bisschen auf. Seit wann kann man wirklich sagen, auch das spielt in der Mandatsarbeit oder auch vor den Gerichten jetzt eine Rolle?
In der Tat, das hat in den vor allem letzten 2 Jahren extrem zugenommen. Kennen Sie das Sabin Center der Columbia Law School?
Nicht näher, aber erläutern Sie es gern mal.
Die haben eine Datenbank zu allen Climate Litigation bezogenen Prozessen und zwar wirklich über den gesamten Globus. Da kann man herrlich schmökern und schon mal so ein Gefühl bekommen, was da gerade läuft.
Das ist also die Freizeitlektüre der Juristen. Ich bin gespannt.
So ungefähr. Die unterteilen das sehr genau in US Litigation und Non-US Litigation. Da sieht man also schon, wo ist meistens die Keimzelle, genau in den USA. Da hat das Ganze schon ein bisschen früher angefangen. Also mal in Kontinentaleuropa und auch Deutschland sehen wir das seit, ich sag mal so, 2017 war der erste große Knall gegen RWE, die Klage von den peruanischen Bauern. Und wenn man einfach mal die Liste durchsieht, wir haben 210 Klagen gegen Unternehmen außerhalb der USA, davon nicht wenige in Deutschland. Und das ist alles insbesondere seit 2021. Also wirklich noch ein sehr, sehr junges Feld.
Wenn Sie jetzt mit Mandanten sprechen, vorwiegend ja in Ihrem Fall dann mit Unternehmen, ist das ein Thema, was auf dem Radar ist? Machen die sich Sorgen oder ist das noch so ein bisschen unter ferner Liefen?
Das kommt sehr auf den Sektor an. Also es gibt Sektoren, die sind noch so ein bisschen, sag mal, noch nicht so ganz aufgewacht. Das merkt man in verschiedenen Veranstaltungen, wo man die Themen mal versucht näher zu bringen, wo man dann zum Teil in große Augen schaut. Es gibt aber auch Sektoren, die sind da bereits gebrannt. Ich meine, beispielsweise die Automobilindustrie, die ja schon vor 2 Jahren von der Deutschen Umwelthilfe und von Greenpeace aufgescheucht wurde und sich da jetzt durch die Instanzen verantworten muss. Im Moment sind die Klagen alle abgewiesen. Aber das rechtliche Fundament ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wir werden ja sicherlich noch auf den Bereich Greenwashing kommen. Da spielt in der Tat im Moment die größte Musik und da haben immer noch nicht alle verstanden, dass man mit so Aussagen wie klimaneutral, umweltschonend, recyceltes Material höllisch aufpassen muss.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Ich habe auch noch eine Zahl. Ich habe nämlich gesehen, es gibt auch eine Statistik im Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Die haben mal gerechnet von 2017 bis 2022 und in diesen 5 Jahren allein hat sich wohl die Zahl der Klimaklagen weltweit verdoppelt. Es waren dann fast 2200 bei der letzten Zählung. Was ich mich gefragt habe, ist das was, wo man als Kläger wirklich einen rechtlichen Erfolg haben möchte? Oder geht es auch eher um so eine Art Symbolik? Weil Sie sprachen Automotive an. Jeder hat diese Wohlwollen-Diesel-Thematik genannte Debatte natürlich mitbekommen. Und trotzdem ist ja das Bewusstsein für das Thema da, auch wenn es vielleicht juristisch am Ende gar nicht so bewertet wird. Wie ist das? Wie schätzen Sie das ein?
Also dieser Bereich der Klimaklagen ist unglaublich vielschichtig. Es gibt Leute, die machen das aus Überzeugung. Die sind dann meistens von NGOs unterstützt, die also wirklich das Ziel haben, das Klima zu verbessern. Und gerade mit Klagen gegen Unternehmen, die derzeit noch nicht erfolgversprechend sind, aber sie laufen, natürlich auch ein Stück weit Druck auf den Staat ausüben. Dass sie sagen können, so, wir haben es direkt bei den Unternehmen versucht, denen wir die Treibhausemissionen zuschieben. Das hat nicht geklappt. Die Gerichte sagen, wir haben keinen Anspruch auf künftigen Klimaschutz. Deswegen müssen wir jetzt den Staat mehr in Anspruch nehmen. Das ist aber auch wieder von Jurisdiktion zu Jurisdiktion unterschiedlich. Also in Frankreich beispielsweise, da gibt es ein Gesetz, das verpflichtet Unternehmen ab einer bestimmten Größe zu sogenannten Überwachungsplänen. Die müssen also wirklich Pläne aufstellen und gucken, dass sie Menschenrechte und Klimaschutz einhalten. Das funktioniert in Deutschland wiederum nicht, in Frankreich schon. Und das sind aber im Moment alles Klagen, das ist eher so, ich sag mal, wirklich aus Überzeugung motiviert. Es gibt auch tatsächlich Schadensersatzklagen, beispielsweise die gegen RWE, die ja recht bekannt ist. Es gibt auch Klagen in den USA, beispielsweise gegen Oatly, das ist jetzt gerade erst gesettelt worden. Da ging es dann wirklich um Schadensersatz wegen Börsenkursverlusten. Und dann gibt es eben ja die Verbraucherschützer am Ende, die natürlich auch gucken wollen, dass sie solche Aussagen wie klimaneutral und dergleichen bekämpfen. Also gerade die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg ist da sehr, sehr aktiv. Also das ist wirklich ein bunter Strauß an Hintergründen, warum machen Leute solche Klagen.
Was ich ganz spannend finde, wir haben ja hier häufig Vertreter aus der Fondsbranche oder aus dem Banking zu Gast. Da gibt es ja jetzt eine ESMA-Leitlinie, die sich mal mit Begriffen in Fondsnamen befasst. Also mit so Themen wie Grün oder Nachhaltigkeit. Was muss quasi drin sein, wenn das draufsteht? Jetzt haben Sie schon angedeutet, diese ganze Debatte, das soll natürlich auch bei Fonds ein Greenwashing vermeiden. Ähnliches gibt es ja seit einiger Zeit auch zu beobachten bei Unternehmen, wenn auf einer Verpackung zum Beispiel steht, dies ist, ich erfinde jetzt was, ein klimaneutral produzierter Keks oder eine klimaneutral produzierte Milchtüte oder was auch immer. Auch da gab es ja schon, ja, da gab es, ich glaube, bis hoch zum Bundesgerichtshof schon Befassungen. Was genau darf ich denn da draufschreiben? Wie sieht es denn da aus und was für ein Risiko habe ich auch als Unternehmen?
Richtig, die BGH-Entscheidung ist ja brandaktuell, die ist ja gerade mal jetzt ein bisschen über einen Monat alt. Gegen Katjes war das. Und da hieß es auch, klimaneutral auf die Verpackung draufzuschreiben, das reicht nicht. Sondern ich muss, wenn ich solche mehrdeutigen Begriffe verwende, genau draufschreiben, was ich damit meine. So, das ist natürlich für ein Unternehmen eine echte Herausforderung. Wenn ich jetzt einen Kühlschrankkarton habe, da habe ich ein bisschen Platz, um draufzuschreiben, was ich mit klimaneutral meine. Auf so eine kleine Gummibärchenpackung ist das schon schwieriger. Und der BGH hat auch gesagt, es reicht beispielsweise nicht, einfach den Begriff zu nehmen, ein Sternchen ranzumachen. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Website, sondern es muss direkt dastehen, damit der Verbraucher, wenn er das Produkt in der Hand hat, seine Meinung bilden kann. Und die nächste spannendere Frage ist natürlich, was bedeutet es jetzt, wenn ich dagegen verstoße? Dann sind wir ja im Bereich Risikomonitoring und was kann ich machen, um diese Risiken zu minimieren? Klar ist natürlich die spannende Frage, hat ein Verbraucher wirklich einen Schaden?
Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil letztlich das Gummibärchen schmeckt ja nun nicht anders.
Richtig. So, haben Sie zwei Tüten in der Hand. Das eine fühlt sich an wie eine Folie, wie sie sich schon die letzten 30 Jahre angefühlt hat. Die andere fühlt sich ein bisschen anders an und da steht dann drauf klimaneutrale Verpackung. Beide kosten 1,59 im Regal. Was nehme ich dann? Und habe ich jetzt einen Schaden, wenn ich mich für die klimaneutrale Verpackung entscheide? Ja. Das ist eine spannende Frage. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt ein Premium-Produkt kaufe, sagen wir ein Bio-Joghurt. Und dann steht auch noch drauf, nicht nur der Joghurt ist Bio, auch die Verpackung ist Bio und aus recycelten Materialien und umweltneutral und hast du nicht gesehen. Dann bin ich natürlich schon gewillt, als bewusster Verbraucher da ein sogenanntes Premium, einen Aufpreis zu bezahlen. Den zu beziffern ist aber sauschwer und würde ich jetzt wegen 3 Cent, die der Joghurt mehr kostet, tatsächlich eine Klage einreichen.
Da sind wir wieder bei dem Thema, es geht dann wahrscheinlich doch eher ums Prinzip letztlich, ne?
Richtig. So, also es müssen schon wirklich signifikante Werte zusammenkommen. Das ist eher im Bereich, sagen wir mal, Anlageentscheidungen der Fall, als jetzt wirklich bei Verbrauchsprodukten. Da wird es sich nicht lohnen, da wird sicherlich der Fokus bei den Verbraucherzentralen liegen, die versuchen, das im Vorfeld zu unterbinden. Ja, bei einem Fonds beispielsweise kann das ganz anders aussehen. Da habe ich jetzt einen Fonds, da steht irgendwie ganz groß drauf, grün, so grün, wie es nur irgendwie geht. Und dann kann es natürlich schon sein, dass dann der Fondsinitiator, die Bank, sagt, okay, das sind irgendwie ein besonderes Portfolio, was wir da drin haben und deswegen kostet die Verwaltung mehr und da zahle ich auch ein Premium für die Verwaltung. Das ist dann nicht mehr nur im Cent-Bereich. Am Ende auch das zu beziffern, das muss man erstmal hinkriegen. Die Messlatte dafür ist schon verdammt hoch. Ja, aber dort wäre es zum Beispiel denkbar.
Zumal ich ja auch da aber den Fall haben kann, ich kann ja mit dem Fonds an sich, auch wenn er vielleicht nicht grün ist, sondern tiefbraun, so viel Gewinn gemacht haben, weil der super gelaufen ist und dann habe ich das vielleicht überkompensiert und bin, keine Ahnung, 1000 Euro reicher als vorher, aber hatte trotzdem nicht den grünen Fonds, den ich eigentlich gedacht hätte, gekauft zu haben. Das ist ja dann fast schon philosophisch, ne? Habe ich jetzt einen Schaden oder nicht?
Richtig, richtig. Wobei der Jurist unterscheidet Ich muss jetzt mal kurz juristisch werden. Der unterscheidet zwischen dem großen und dem kleinen Schadensersatz. Der große ist, ich gebe das, was ich gekauft habe, zurück und bekomme mein Geld zurück. Das heißt aber am Ende auch, im Zweifelsfall muss ich auch die Gewinne, die ich damit erwirtschaftet habe, zurückgeben. Das kann ich machen, wenn ich sage, ich wollte einen grünen Fonds kaufen und ich bin getäuscht worden, weil tatsächlich ist dieser Fonds tiefbraun, wie Sie es so schön sagen. Dann kann man da durchaus über so einen großen Schadensersatz sprechen, der dann die Rückgabe des Produkts umfasst. Im Zweifelsfall wird sich der Verbraucher dann dafür entscheiden zu sagen, okay, dann gebe ich das zurück, nehme den Gewinn mit und gucke, dass ich jetzt das nächste Mal in was wirklich Grünes investiere. Die andere ist der kleine Schadensersatz. Da sage ich, ich behalte das, was ich gekauft habe und liquidiere nur meinen echten Schaden. Und da kann ich dann maximal eben über so ein kleines Premium sprechen, was ich aber jedenfalls mit den, was mir die Gesetzeslage heute bietet, nur echt schwer belegen kann. Und wenn ich wirklich tausende Euros Gewinn gemacht habe, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Jetzt sind wir ja, wenn wir da über Klagen sprechen, auch immer bei der Frage, was sind die Konsequenzen für Unternehmen, wenn es jetzt darum geht, dass ich als Süßwarenproduzent, sagen wir mal, ein paar Verbrauchern ein Premium von ein paar Cent zurückzahlen würde, würde mich das mutmaßlich nicht schrecken. Wahrscheinlich ist ja das ganze Thema Reputation und sozusagen Standing in der Gesellschaft dann, ist das der größere Schaden oder kann es tatsächlich auch finanziell herausfordernd werden?
Es kann finanziell herausfordernd werden. Also dieses Beispiel Oatly in den USA.
Das ist ein Hafermilch.
Richtig.
Nee, nicht Milch, ein Hafergetränkhersteller, muss man dann, glaube ich, sagen.
Genau. Ne? Milch darf man ja gar nicht sagen. Genau. Ne? Genau richtig. Da war es so, die haben also auch gesagt, dass ihre Produkte besonders grün sind. Und dann sind die an die Börse gegangen. Und danach gab es ein Report von irgendeiner NGO, die gesagt hat, ja, so grün ist das alles gar nicht. Und das sorgte für einen Kurssturz. Und daraufhin haben die Anleger oder viele Anleger geklagt und gesagt, hier, das waren falsche Versprechen. Damit ist der Börsenwert künstlich aufgebläht worden und wir haben einen Schaden erlitten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Class Action, die da gestartet wurde, am Ende abgewiesen worden. Aber es gab da noch so einen Nachklapp-Anspruch und bei dem hat man sich dann auch mit mehreren Millionen Euro am Ende im Rahmen eines Vergleichs zufrieden gegeben. Aber sag mal, dort spielt schon Musik. Ja, wenn also ein Unternehmen, was mit grünen Produkten spricht, am Ende am Markt tätig ist, börsennotiert ist, dann ist man natürlich immer sehr, sehr schnell auch in so einem Bereich, wo es sehr grau wird. Und wenn man da natürlich dann wirklich sich irgendwann mal einem Vorwurf der Marktmanipulation aussetzen muss, dann reden wir über ganz andere Beträge als 2-3 Cent Premium für eine Verpackung.
Ist denn sowas auch grundsätzlich in Deutschland denkbar? Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie klagefreudig ist ein Rechtsrahmen. Ich weiß nicht, hier gab es ja auch das Thema, hat jetzt Volkswagen beispielsweise mit der Dieselthematik irgendwie falsche Versprechungen gemacht. Auch da gab es ja Ansätze juristischer Art.
Ja, also am Ende, das wird alles mit dem allgemeinen deutschen Recht versucht zu bewerkstelligen. Und natürlich ist dann eben immer am Ende die Frage, wenn ich jetzt ein falsches Versprechen habe und dieses falsche Versprechen war letztlich kausal für meine Entscheidung, ein Produkt zu kaufen, in einen Fonds zu investieren oder dergleichen, dann habe ich erstmal, der Jurist spricht dann von dem Grunde nach, einen Schaden. Die Frage ist dann immer die Schadenshöhe. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch nicht so weit, weil wir natürlich sehr hohe Anforderungen an den Schaden haben. Und die, ich sag mal, die Leute sind meistens nicht so weit, dass sie ihr Produkt zurückgeben wollen. Gerade bei Fonds wird es natürlich interessant, wenn jetzt ein Fonds schlecht läuft. Das hat man ja gesehen bei diesen ganzen Schiffsfonds, ne, die dann irgendwann mal alle den Bach runtergingen. Da hat dann natürlich jeder versucht, irgendwie nachher noch mit Prospekthaftung und dergleichen versucht, seine Verluste da irgendwie von irgendjemandem bezahlt zu bekommen. Das kann passieren. Solange das gut läuft, wird es schwierig. Also so eine richtige Schadensersatzklagewelle haben wir noch nicht gesehen.
Was glauben Sie denn, ist die Konsequenz, wenn Sie jetzt auch mit Unternehmen sprechen? Wir haben ja schon gesagt, auf jede Pizzaschachtel und auf jede Getränkedose umfänglich den Entstehungsprozess der Verpackungen und so weiter herzuleiten, ist ein bisschen schwierig. Führt es dann einfach dazu, dass ich es weglasse? Gibt es neutralere Formulierungen? Muss man sich da auf irgendwie bestimmte Standards einigen? Wie kann man denn da vorgehen? Weil für manche ist es ja schon ein USP, den sie auch durchaus im Marketing nach vorne stellen wollen.
Das ist richtig. Ja, im Moment ist es tatsächlich gar nicht mal so leicht, wenn dann, ich meine, vor allem der EU-Gesetzgeber ist da ja sehr aktiv und reguliert immer weiter nach. Da wird demnächst die Green Claims Directive kommen, wo dann auch so ein bisschen, ich sag mal, zumindest Guidance vorhanden ist für die Unternehmen, was sie sagen können und was nicht. Im Moment muss man immer gucken, ist das jetzt noch irgendwie darstellbar Und da gilt natürlich wirklich Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und wenn ich keinen Platz für die Transparenz habe, dann ist das schwierig. Siehe jetzt die BGH-Entscheidung. Wenn ich Platz habe, ist das einfacher. So, was mache ich? Ich kann natürlich versuchen, mit Labels zu arbeiten, also offiziell anerkannten Labels, ne, dem Bio-Siegel oder dem EU-Eco-Label, dem Energy-Label, dem Blauen Engel und was es da alles gibt und kann die natürlich draufdrucken. Damit sage ich, okay, ich habe dieses Zertifikat. Muss natürlich auch wieder aufpassen, dass ich nicht das Zertifikat in den falschen Kontext stelle, dass ich also jetzt beispielsweise, ich sag mal, das Zertifikat habe, weil ich irgendwie besonders gut mit Papierverpackungen umgehe und druck das jetzt auf eine Folienverpackung, für die das gar nicht gilt. So, ne? Also da sind wahnsinnig viele Stolperfallen. Das Gute ist, wie gesagt, wenn man das Ganze mal von hinten denkt, was ist das Risiko? Klar, der Reputationsschaden ist da, aber am Ende, die Verbraucherschützer sind im Moment sehr aktiv, die kommen dann schon relativ schnell auf einen zu und sagen, so nicht. So, dann hat man da am Ende Kosten dieses Abmahnverfahrens, aber das ist hier und da vielleicht sogar verschmerzbar und immerhin kriegt man dann so auch wieder ein bisschen Klarheit. Aber diese Labels, die werden sicherlich an Attraktivität gewinnen, weil die kann man draufkleben und die haben dann einen klar definierten Standard, den ich einhalten muss. Und wir sehen das beispielsweise im Immobiliensektor. Ne, wenn ich gucke, Gebäude, da gibt es mittlerweile diesen DGNB-Standard, LEED, BREEAM, da steht dann immer was drunter und dann kann ich auf mein Immobilienprospekt draufschreiben, ne, das Gebäude ist LEED-zertifiziert. Und dann kann der geneigte Leser nachgucken, okay, was bedeutet dieses Zertifikat im Sinne von nachhaltiges Bauen?
Jetzt sagten Sie gerade, wenn da, sagen wir mal, Einwände, es sind ja nicht immer gleich juristische Klagen, aber Einwände kommen beispielsweise von Verbraucherschutzverbänden, es ist auch so ein bisschen eine Orientierung. Hat sich denn da überhaupt schon eine Einheitlichkeit rausgebildet in der Einordnung, auch in der Rechtsprechung? Es ist ja, wie Sie am Anfang sagten, auch noch ein sehr, sehr junges Gebiet.
Das ist richtig. Also eine klare Linie kann ich jetzt so noch nicht sehen. Ich meine, gerade diese ganzen Themen Greenwashing, die sind natürlich jetzt von dieser BGH-Entscheidung sehr allumfassend, sag mal, mitentschieden. Also klare Aussage, wenn ich mehrdeutige Begriffe nehme, muss ich sie erklären und ich muss sie an Ort und Stelle erklären, alles andere geht nicht. Das ist ziemlich klar. Das ist sicherlich für viele Unternehmen eine echte Herausforderung, weil, wie gesagt, auf die kleine Gummibärchenpackung kriege ich jetzt nicht meine komplette Supply Chain drauf gedruckt und warum das jetzt alles gut und grün ist. Aber ich weiß zumindest jetzt, was geht und was nicht und kann meine Produktion entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt mal die großen Klagen nehme, beispielsweise, ich habe es ja schon zweimal erwähnt, die Klage gegen RWE, diese Schadensersatzklagen, ne, wenn also jemand am anderen Ende der Welt sagt, du Unternehmen bist hier an Klimawandel schuld und deswegen muss ich jetzt irgendwelche Klimafolgemaßnahmen bei mir ergreifen, wie zum Beispiel einen großen Staudamm nachbessern, weil wenn ich den nicht nachbessere, wird irgendwann mein Haus vom überlaufenden See kaputt gehen. Da gibt es einfach noch nicht genügend Präzedenzfälle. Aber die nehmen auch zu, diese Klagen, dass also Leute sagen, ich bin durch den Klimawandel nachhaltig negativ beeinflusst, habe dadurch einen Schaden erlitten und den möchte ich jetzt von einem Treibhausgas produzierenden Unternehmen ersetzt haben.
Was kann man denn, wenn Sie jetzt mal sich vorstellen, Sie haben einen Mandanten vor sich sitzen und der sagt, ich möchte gerne, soweit es geht, im Rahmen dessen, was ich nun mal geschäftlich tue, mit den Emissionen, die ich habe und mit den Lieferketten, die es nun mal gibt, mich bestmöglich schützen vor diesen Risiken, sei es aus finanziellen Gründen, sei es vielleicht auch einfach aus Sorge vor Reputationsschäden. Man möchte ja auch nicht das Label Greenwashing irgendwie auf der Stirn prangen haben oder Umweltsünder. Das kommt ja nicht gut an. Was würden Sie denn raten? Was ist sozusagen die Linie? Juristen sind ja bekannt für ihre Vorsicht in diesen Dingen. Was kann man tun, wenn man sagen möchte, ich kann vielleicht nicht 100% sicher sein, aber so sicher wie möglich wäre ich gern?
Das sind eine ganze Bandbreite an Maßnahmen, die mir da ad hoc einfallen würden. Also ich muss einmal natürlich bei meinen Produkten selber aufpassen, dass ich da nichts draufschreibe, was ich nicht halten kann und bei den Produkten maximale Transparenz schaffen. Anders sieht es aber beispielsweise aus bei meinen Geschäftsberichten. Wenn ich mal daran denke, in den Niederlanden ist ja Shell erfolgreich verklagt worden von der NGO Milieudefensie, weil Shell hat in den eigenen Unternehmensberichten geschrieben, wir sind für so und so viel Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich und wir wollen das alles besser machen. Und daran wurden die nachher gemessen und dann kam natürlich raus, es hat nicht gereicht. Und deswegen wurde wirklich Shell verurteilt, in den Niederlanden die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. So, das ist natürlich der maximale Super-GAU, wenn letztlich eine Klage dazu führt, dass mein Geschäftsmodell kaputt ist. Das heißt also, ich muss auch wirklich in meinen Veröffentlichungen, vor allem für den Markt, höllisch aufpassen, was ich da reinschreibe. Und da haben viele Unternehmen so in der Vergangenheit, um sich den grünen Anstrich zu verpassen, eben Leute geholt, die dafür stehen in der Öffentlichkeit, ich mache mich für Umweltschutz stark, haben die dann die Klimaberichte schreiben lassen. Und da stehen natürlich jetzt allerlei Sachen drin, an denen die Unternehmen irgendwann gemessen werden könnten. Und dann wird's haarig. Also ich sollte auch immer gucken, was veröffentliche ich für den Markt. Das ist so die zweite große Baustelle neben den Produkten.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es wird auch immer noch weiter reguliert auf EU-Ebene. Die Claims Directive haben Sie schon erwähnt. Stelle ich mir auch sehr spannend vor, in den verschiedenen Sprachräumen dann jeweils das Wort genau zu definieren. Das ist ja wahrscheinlich dann auch bei uns was anderes als in Italien oder Spanien. Und es gibt auch noch eine Empowering Consumers Directive. Die klingt auch schon irgendwie sehr wortgewaltig. Das heißt, mal ein bisschen nach vorne geblickt als Unternehmen, ich muss mich auf weitere Verschärfungen einstellen, respektive als Jurist, da kommt Arbeit.
Richtig, es sei denn natürlich, die Unternehmen machen es alle richtig, dann habe ich jetzt als Prozessanwalt am Ende vielleicht gar nicht so viel Arbeit. Also bei wie vielen Themen auch in der Vergangenheit schon Klagewellen prognostiziert wurden, die da nie gekommen sind, weil sich die Unternehmen vernünftig aufgestellt haben.
Was ja wünschenswert wäre.
Richtig. So, deswegen machen wir ja auch hier solche Podcasts, ne, um mal zu sagen, so, wo liegen die Risiken und was kann ich eigentlich zur Risikominimierung tun? Und klar, je weiter nachreguliert wird, desto mehr Guidance habe ich, aber natürlich auch desto mehr Pflichten habe ich und desto mehr muss ich beachten. Und das Ganze wird ja dann noch ergänzt, so schön durch die neue Verbandsklagerichtlinie, dass also auch Verbraucherschützer am Ende in Europa Sammelklagen einreichen können und dann eben auch Schadensersatz für Verbraucher geltend machen können. Und dann rede ich halt nicht mal über 3 Cent für einen Becher, sondern dann rede ich über 3 Cent für 1 Milliarde Becher. Und dann kommen schon wieder ganz andere Beträge zusammen. Nicht? Also da wird in der Tat noch viel passieren. Die Empowering the Consumers for the Green Transition Direktive, die ist ja schon da. Ne? Die muss umgesetzt werden, glaube ich, bis 2026. Und die führt wiederum schon mal zu so ersten Änderungen auch im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, dass also gewisse Praktiken und Aussagen schon unterbunden werden. Und die Green Claims Directive, die wird das dann noch weiter vervollständigen. Da ist aber noch alles in der Mache. Mal gucken, was da am Ende rauskommt.
Super spannendes Feld. Was glauben Sie denn, wie viel Prozent der Unternehmen sind so vorbereitet, dass sie sagen würden, die können ruhig schlafen?
Boah.
Mehr oder weniger als die Hälfte?
Weniger.
Das klingt so, als ob da vielleicht auch noch ein bisschen was beraten zu tun ist.
Also wenn ich die Anzahl der Client Briefings von Kanzleien sehe, ist da noch wahnsinnig viel Bedarf da. Aber am Ende des Tages muss man auch fairerweise sagen, wir haben im Moment ein so umfassendes regulatorisches Umfeld. Die Unternehmen sind mit tausenden neuen Regelungen konfrontiert, müssen alle irgendwie implementieren und das kommt jetzt halt auch noch dazu. Ja, also dass man da nicht immer 100% Azure ist, das muss man den Unternehmen dann eben auch mal zugestehen, sondern dass das alles so nach und nach kommt. Und das ist ja alles noch recht neu, gerade jetzt auch mit der BGH-Entscheidung, die wieder so ein bisschen Klarheit schafft. Das muss man jetzt alles erstmal umsetzen.
Ich werde wahrscheinlich nie wieder eine Gummibärchentüte in der Hand haben, ohne dass ich aufs Kleingedruckte achte in vielen Facetten.
Was auch manchmal gar nicht schaden kann.
Was nicht schaden kann. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie uns da mal so ein bisschen einen ersten Wegweiser gegeben haben durch diesen Dschungel und alles, was da noch kommt. Das war Thomas Nebel, Partner und Co-Head von Litigation und Dispute Resolution Germany bei Denton. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch von mir. Danke.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten aus der ESG-Welt ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal auf das Thema Unternehmen und ESG-Ziele noch etwas genauer schauen. Die großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland, die haben ja üblicherweise die ESG-Ziele auch in ihren Systemen zur Vorstandsvergütung bereits verankert. Allerdings hapert es so ein bisschen daran, wenn es um die Kriterien geht, da werden bislang erst recht wenige genutzt. Warum ist denn das so?
Dass Unternehmen in Deutschland bislang ein relativ begrenztes Set an ESG-Zielen in ihre Systeme zur Vorstandsvergütung einpflegen, könnte darauf hinweisen, dass sie sich noch an das Thema herantasten. Anfangs herrschte große Unsicherheit darüber, welche Kriterien überhaupt sinnvoll und messbar sind. Die Anleger ja möchten auch nachvollziehen können, wodurch der Bonus erarbeitet wird. Das setzt aber voraus, dass die Ziele messbar sind. Das ist bei einigen ESG-Aspekten nicht so einfach.
Das leuchtet ein. Jetzt sind ja auch den Unternehmen regulatorisch keine Standards vorgegeben, wie genau sie jetzt diese ESG-Kriterien in der Vergütung berücksichtigen müssen. Was hat das denn dann für Folgen?
Also es ist so, dass ESG kein Thema ist, das man bei allen Unternehmen gleich anwenden kann. Es muss genau auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten werden. Wichtig ist es auch, zwischen langfristigen und kurzfristigen ESG-Zielen zu unterscheiden. Dass man bei einem Thema wie Diversität schon gut auf dem Weg ist, liegt daran, dass man die Zielerreichung hier messen und jährlich überprüfen kann.
Das sind dann diese bekannten Themen wie Anteil der Frauen in Führungspositionen in aller Regel. Wie sieht es denn dann aus, wenn wir mal die Umweltziele in der Vergütung betrachten?
Bei Umweltzielen muss man mehr Zeit ansetzen. Alles, was mit Klima zu tun hat, ist eine Sache von Jahren. Dazu müssen Unternehmen oft erst neue Produktionsanlagen bauen und Arbeitsprozesse umstellen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das macht es schwieriger mit Kriterien für die Vergütung.
Wir wechseln mal zum Thema erneuerbare Energien. RWE hat sich ja sehr ambitionierte Ausbauziele gesetzt bei der erneuerbaren Energieerzeugung. Allein im ersten Halbjahr haben die Essener 4,5 Milliarden Euro in den Bau von neuen Anlagen investiert. Da fragt man sich natürlich, geht das jetzt munter so weiter?
Das Unternehmen verfolgt ja schon länger eine grüne Strategie und das zahlt sich jetzt aus. Die Projektpipeline ist gut gefüllt. RWE hält Kurs beim Investieren in neue grüne Energiekapazitäten. Davon entfallen 50% auf Offshore-Projekte. Zugleich wurden Entscheidungen zum Bau weiterer Windkraft-, Batterie- und Solarprojekte mit einer Kapazität von 3 Gigawatt getroffen.
Jetzt hat RWE ja zum Ziel, bis 2030 über eine grüne Kraftwerkskapazität von 65 Gigawatt verfügen zu wollen. Ist das denn erreichbar?
RWE ist tatsächlich in der Lage, gezielt Projekte auszuwählen und auszuwählen, wo diese investieren. Ein Beispiel: In einem Gebotsverfahren sicherte sich RWE 2 Flächen in der Nordsee mit einer Gesamtkapazität von 4 Gigawatt. Der Preis dafür betrug 250 Millionen Euro. Zur Entwicklung der Flächen prüft RWE eine Partnerschaft mit Total Energies, mit der bereits in den Niederlanden zusammengearbeitet wird.
Jetzt hat RWE ja auch vor kurzem seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Haben denn da die Führungskräfte auch was gesagt zu den politischen Prozessen? Das hat ja schon auch großen Einfluss auf die Energiewende und die Ausgestaltung.
Vorstandschef Markus Kreber ließ immerhin zwischen den Zeilen durchblicken, dass er sich mehr Tempo wünscht. Es sei zwar schön, Optionen für das künftige Strommarktdesign vorzulegen, um Investitionsentscheidungen treffen zu können, seien aber konkrete Rahmenbedingungen wichtig. Mit Blick auf die Kraftwerkstrategie mahnte er mehr Tempo bei dem angekündigten Gesetzentwurf an. Deutschland könne es sich nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren.
Zum Abschluss lass uns mal noch zum Thema Kapitalmarkt wechseln. In der ersten Hälfte 2024, auch da so ein bisschen eine Halbjahresbilanz, da ist ja das Emissionsvolumen weltweit bei nachhaltigen Anleihen nochmal zurückgegangen. Woran liegt das? Was war da an den Märkten los?
Ja, das stimmt. Das Emissionsvolumen nachhaltiger Anleihen ist insbesondere im zweiten Quartal deutlich gesunken. Laut einem Bericht von Moody's lag das weltweite Gesamtvolumen bei 238 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 20% im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres entspricht. Die Ratingagentur geht jedoch davon aus, dass das zuvor genannte Ziel für 2024 von 950 Milliarden Dollar erreicht werden kann.
Kann man denn erklären, warum jetzt die ersten beiden Quartale so schwach ausgefallen sind?
Moody's sieht hier mehrere Probleme für den Markt nachhaltiger Anleihen. Zum einen verunsicherten Zweifel an der Qualität der Instrumente und Greenwashing-Risiken die Märkte und veranlassten Regulatoren, den Markt genauer zu beobachten. Außerdem gehe die Zahl der Erstemittenten nachhaltiger Anleihen seit Jahren zurück, was das Wachstum des Emissionsvolumens einschränken könnte. Allerdings sei es noch zu früh für ein Urteil, ob der Rückgang des ersten Halbjahres dauerhaft sei.
Jetzt mal ungeachtet dieser Rückgänge, welche Art von ESG-Anleihen waren denn bei den Investoren, die noch investiert haben, am stärksten gefragt?
Den größten Teil des Emissionsvolumens nachhaltiger Anleihen machten im zweiten Quartal grüne Anleihen mit 146 Milliarden Dollar aus. Es folgten mit deutlichem Abstand nachhaltige und soziale Anleihen mit jeweils 40 Milliarden Dollar. Bei den Regionen dominiert nach wie vor Europa mit gut der Hälfte des globalen Volumens. Bei den nachhaltigen Krediten war der Rückgang im ersten Halbjahr übrigens noch größer als bei den Anleihen. Hier belasten verfehlte Ziele und ebenfalls mögliches Greenwashing den Markt.
Also da ist noch eine Aufholjagd vonnöten im zweiten Halbjahr. Wir sind mal gespannt, ob das da noch klappt. Danke soweit schon mal für den Überblick. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und Ihnen darf ich noch kurz einige Veranstaltungshinweise mit an die Hand geben. Am 23. September ab 9.30 Uhr gibt es bei unserer Schwester Börsenzeitung live ein Online-Seminar zum Kapitalmarktrecht-Update. Da geht es unter anderem auch um MiFID-Neuerungen, Kryptoregulierung und um ESG-Regulatorik. Und am 28. Oktober, den ganzen Tag lang, findet die Impact-Konferenz statt mit Diskussionen und dem Blick auf bereits umgesetzte Impact-Projekte. Da soll die Brücke von der Wissenschaft zur Realwirtschaft geschlagen werden. Merken Sie sich das gerne vor. Und wir hören uns hier wieder am 5. September mit einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.